Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein heutiger Gast ist Christopher Wiedauer von Unison. Das ist eine internetbasierte Plattform, die die Auswahl neuer Mitglieder für Orchester optimieren soll. Und das nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch international. Lieber Herr Wiedauer, wie schön, dass wir über dieses spannende Thema der Nachwuchsauswahl im Orchester sprechen können. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Es ist neben dem Vergnügen auch wirklich eine Ehre. Ich bin so lange schon mit der Welt verbunden. Als Bub schon hat mich nichts anderes interessiert als klassische Musik. Dann über viele, viele Tätigkeiten auch zum Beispiel mit den Musikverlagen eng in Verbindung gekommen. Schott, das ist für mich ein Name, der sehr klingt und gerade jetzt sehr geklungen hat mit ein bisschen Traurigkeit, auch weil Peter Hansa Strecker gestorben ist, den ich noch kennenlernen durfte und öfters getroffen habe. Also für mich ist es wirklich toll, jetzt bei Ihnen hier zu Gast zu sein und auch für die Kollegen bei Schott hier zu sein.
Wir wollen in der kommenden guten halben Stunde darüber sprechen, wie es Orchestern womöglich mit Hilfe ihrer Plattform gelingen kann, eine Optimierung der Bewerberauswahl zu erreichen. Die Rekrutierungsverfahren sind ja relativ aufwendig und zeitintensiv. Und anders als bei anderen Berufen nicht nur eine kleine Personalabteilung eingebunden, sondern ein ganzes Orchester mit 60 bis 100 Musikerinnen und Musikern ist in Auswahl und Erprobung eingebunden. Und Sie haben in Ihrem Leben ja schon einiges im Musikbetrieb bewegt. Sie waren Sekretär von Friedrich Gulda, haben die Schubertiade in Hohen Ems organisiert, waren als Manager des Musikfestivals Dyriate in Graz dabei, haben dort eng mit Nicolas Arnoncourt zusammengearbeitet und ab 2013 waren sie für das digitale Development der Wiener Staatsoper verantwortlich und seit wenigen Jahren verantworten sie diese neue Plattform Unison, über die wir heute sprechen wollen. Die Auswahl neuer Mitglieder für ein Orchester ist ja eine sehr sensible Angelegenheit. Sind doch einige Spitzenorchester teilweise mit Hunderten von Bewerbungen aus dem In- und Ausland für eine einzige Stelle konfrontiert. Wo sehen Sie ganz allgemein aktuell die größten strukturellen Herausforderungen im Auswahlprozess?
Also, da gibt es natürlich einige Elemente. Ein ganz wichtiges ist, dass klassische Musik immer etwas extrem Persönliches ist. Das beginnt schon in der Kindheit. Kinder von Musikerinnen werden oft selbst Musiker in einer ganz engen Beziehung mit den Eltern. Dann beginnt die Schüler-Lehrer-Beziehung oft schon in der Schule, in der Musikgymnasium, in der Musikschule. Natürlich dann im Studium mit der Beziehung zwischen Meister und Student sozusagen. Die Auswahl auch Partner und Partnerin ist dann eine ganz extrem persönliche Entscheidung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an diese vielen Beziehungen, zum Beispiel in der Kammermusik, Pianistinnen und Solistinnen, Leute wie Gerald Moore oder Helmut Deutsch, Hartmut Höll, Norman Shetler, Marco Frege, da habe ich selber immer mal wieder umgeblättert. Jetzt das Ganze im Kollektiv multipliziert, diese menschliche Komponente macht das wirklich schwierig. Ein zweites Element ist, wenn wir jetzt ganz konkret von Orchestern sprechen, welche Qualifikationen und Kompetenzen zählen wirklich? Sie haben selbst mal herausgegeben, in das Orchester ein ganzes Heft Probespieldämmerung. Da habe ich auch über dieses Heft und über Ihr Gespräch habe ich kennengelernt Katrin Bellmann, mich ganz intensiv beschäftigt. Sie hat sehr geholfen in der Entwicklung dieser Plattform, die wir jetzt vor uns haben. Also, dass mit weitem Abstand soziale Intelligenz, Anpassungsfähigkeit, schnelle Auffassung vor den üblichen Kriterien, die man oft hört, wie Technik oder Musikalität stehen. Ein weiteres ist die Kommunikation. Wie schwierig es ist, dann als Kollektiv zu kommunizieren, also schon mal untereinander, aber erst recht dann zu Kandidatinnen und Kandidaten, was den Auswahlprozess ausmacht. Auch, dass da so wenig Training, Ausbildung drin ist. in den Konservatorien, in der Musikausbildung wird, also was ich jetzt wahrgenommen habe und viel gehört habe auch von Musikerinnen und Orchestermanagerinnen selbst, wird viel zu wenig darauf geachtet, dass auch dieses Element dann sehr wichtig wird in so einem Auswahlprozess. Das führt dann bis zu der deutlichen Ablehnung oder Skepsis, wenn Orchester professionelle Unterstützung dafür holen wollen, von Mediatoren zum Beispiel. Dann natürlich ist ganz schwierig, ich finde das fast, ich kann nicht sagen den schwierigsten, aber doch einen sehr schwierigen Aspekt ist Klang und Charakter. Die Internationalität der Ausbildung, die Mobilität der Musikerinnen und Musiker führt schon auch dazu, dass der spezifische Klang, der spezifische Charakter von Ensembles, sagen wir mal, unter Druck gerät. Ja, das ist schwieriger. Aber auf der anderen Seite will man ja auch keine Inzucht. Also Inzucht jetzt nicht ein sehr heftiges Wort, aber nicht, also diese Balance zu finden, die Gefahr in einem Klangbild stecken zu bleiben, das dann glatt und stromlinienförmig wird, das ist ja ein bisschen wie zum Beispiel Winzer, ja, oder der Wein, nicht, dass wenn man immer nur Bordeaux und Burgund herausbilden will, dann wird das langweilig und du hast nicht mehr frische Energie und auch mal andere Aspekte, andere Klangbilder in einem Orchester drinnen, was ja dann so wichtig ist. Also das sind so viele Dinge, die da wirklich schwierig sind. Und jetzt kommt noch was ganz Schwieriges dazu, nämlich die ganz starke Forderung nach Diversität und Inklusion, die jetzt bei uns auch immer stärker wird, in den USA zum Beispiel, in England schon ganz, ganz massiv ist, aber bei uns auch stärker wird. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis erste Frauen aufgenommen worden sind? Es hat geheißen, naja, wenn die Hochschulen und so weiter und so fort. Also das kennen wir alles, aber das sind so das ist sozusagen das Feld, auf dem wir uns da bewegen, jetzt von mir aus betrachtet.
Ja, wunderbar. Also wir könnten hier sehr, sehr viele Abzweigungen nehmen zum deutschen oder österreichischen oder amerikanischen Klangbild, zur Diversität in Orchestern und. Es schwingt in der Tat alles mit. Aber wir wollen uns aber wirklich mit dem Setting für die Bewerberinnenauswahl befassen. Und in vielen kleineren Orchestern, das höre ich jedenfalls immer, wird über Nachwuchsmangel gesprochen. Also da bewerben sich nur ganz wenige in der Provinz, in Anführungszeichen, auf einer Konzertmeisterposition. Aber in vielen größeren auch über die Bewerberflut auf wenige Stellen berichtet. Haben Sie eine Erklärung für dieses scheinbare Paradox? Denn es gibt ja genug Musikerinnen und Musiker am Markt, die Großen übernachgefragt und die Kleinen unternachgefragt. Was ist da so Ihre Erklärung oder Ihr Ansatz dafür?
Also zum einen, aus den vielen, vielen Gesprächen und Reisen, die ich jetzt schon für Unison unternommen habe, geht es nicht allen großen Orchestern so. Ich war gerade in Paris, da war ein Cello-Probespiel. Da hatten sich sehr zum Erstaunen des Pariser Opernorchesters, das ja riesig ist und wirklich ein sehr bedeutendes, nur 42 Menschen überhaupt beworben. Und zum anderen geht es nicht allen Kleinen so. Ich war gerade auf der ABO, Association of British Orchestras, Konferenz in London. Das Scottish Chamber Orchestra hatte für eine Tutti-Geigen-Stelle 160 Bewerbungen. Also es ist nicht so ganz eindeutig. Dann ist es schon so, dass durch das jetzige Verfahren, in dem noch sehr oft die Vorspiele oder die Ausschreibungen, Probespiele live gemacht werden, überlegen sich viele Musikerinnen natürlich, fahre ich jetzt zu einem kleinen Orchester hin? Ist es wert, das überhaupt zu machen? Wenn dort nur eine Stelle ist und auch nur selten, anstatt beim großen Orchester, aber dann doch meistens zwei, drei Stellen auf einmal ausgeschrieben werden. Also das sind solche Elemente. Und dann ist es so, dass sehr oft, nach meiner Erfahrung, Musikerinnen viel zu wenig wissen oder viel zu wenig Bild haben, wie lustig, wie schön, wie spannend es sein kann, in einem kleinen Orchester zu arbeiten. Die Vielfalt des Repertoires, dann oft auch noch Oper, die starke Gemeinschaft, die Verbindung zum Publikum, das in den kleineren Städten und Orten oft noch viel stärker ist. Da kommt mir vor, ist ein bisschen zu wenig Information auch drüber. Und dann natürlich, ich meine, das muss man schon auch verstehen, ist die Erwartung, dass in einem großen Orchester der Job sicherer ist und mit besser bezahlt wird, ist vielleicht jetzt auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, sozusagen.
Ja, normalerweise ist es ja so, also ein Orchester schreibt eine oder mehrere Stellen in unserer Zeitschrift das Orchester aus, auf seiner Website, über verschiedene Internetplattformen. Interessierte bewerben sich, das Orchester trifft aus allen Bewerbungen dann eine Vorauswahl. immer mehr Orchester treffen diese Vorauswahl ja auch anhand von kurzen Videos. Das war vor Corona völlig undenkbar. Und schließlich lädt das Orchester geeignet erscheinende BewerberInnen zu einem Probespieltermin ein. Und traditionell sind Probespiele ja ganz stark ritualisiert. In der ersten Runde meist ein großes Solokonzert für das jeweilige Instrument. In der zweiten Runde einschlägige Stellen aus der Orchesterliteratur. Aber inwiefern sind diese Verfahren und Abläufe noch zeitgemäß? Und wo stoßen Sie nach Ihrer Beobachtung an Ihre Grenzen?
Nun, zum einen gab es Videos und Aufnahmen schon vor Corona auch, vielleicht nicht so verbreitet, aber gerade in den USA, also New York Phil, Metropolitan Opera Orchestra und so, die haben das schon sehr lang gemacht. Im Metropolitan Opera ist bei manchen Ausschreibungen, sieht man immer noch, man soll eine Audiokassette einschicken. Das finde ich sehr komisch. Auch in europäischen Orchestern hat es schon ein bisschen begonnen. Aber seit es so einfach geworden ist, sich mit einem Klick überall zu bewerben, das ist ja auch ein Positivum des Internets, sind Aufnahmen halt nochmal wichtiger geworden, weil es einfach ausgeschlossen ist, 300, 400 Leute sinnvoll in einer Live-Probespielen zu beurteilen. Die traditionellen Prozesse gründen ja, das muss man schon sehen, noch in einer ganz anderen Situation. Es gab viel weniger Mobilität, auch viel weniger hoch ausgebildete Studentinnen. Das war viel lokaler. Die Lehrerinnen und Lehrer an den Konservatorien waren meistens die Musiker direkt aus dem Orchester. Da haben sich richtige Familiendynastien herausgebildet. Super interessant, eine PhD-Thesis, gerade am Institut für Kulturelles Management in Wien, wo ein Student untersucht hat, das Konzertrebau, die zwei großen Wiener Orchester und noch ein viertes Orchester habe ich vergessen und dort die Familienbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen analysiert hat. Wie man sieht, dass das in Orchestern auch durchaus unterschiedlich ist, aber doch immer noch sehr stark. Man darf nicht vergessen, dass das hat ja auch was Positives, weil zum Beispiel die menschliche Seite der Kandidatinnen sehr oft schon ziemlich bekannt war. Das waren Leute, die waren der eigenen Studenten, die haben immer schon mal mitgespielt und so. Heute ist es total anders. Es gibt einen enormen Output der Universitäten und Konservatorien auf sehr hohem Niveau und eben die hohe Mobilität und das Internet. Also können diese Prozesse praktisch nicht mehr zeitgemäß sein, weil sich die Zeit so verändert hat. Nicht, weil sie altmodisch oder doof geworden sind, sondern weil wir einfach in einem anderen Kontext leben. Offenbar ist aber trotzdem noch niemand was wirklich Besseres eingefallen, obwohl es auch eine breite Übereinstimmung gibt, dass das nicht mehr gut zusammenpasst. Wenn Sie sich umhören, ich meine, da brauche ich nur das Orchester aufschlagen als Zeitschrift und viele Gespräche führen mit den Badges bei mir im Hintergrund, dass das ganz einhellig so wahrgenommen wird. Allein schon, und das nehme ich auch wieder aus den Gesprächen mit Ihnen zum Beispiel und auch aus Orchester und anderen Publikationen, das Problem, dass so viele Probespiele erfolglos bleiben, dass sie im Schnitt so oft wiederholt werden müssen. Und schlussendlich stehen andere Industrien auch vor ähnlichen Problemen, wenn es auch nicht ganz so schlimm ist, dass man, dass die menschliche Komponente immer wichtiger wird, die in den traditionellen Prozessen gar nicht wirklich getestet wird sozusagen.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Effizienzprobleme? Also eine große Zahl von Bewerberinnen. Sie haben schon dieses Thema Internet, macht es alles offener, flexibler. Also es ist einfach sehr viel ja, globaler, muss man sagen, geworden. Aber was heißt das jetzt konkret für ein Orchester, die ja eben, nehmen wir den Fall, sie haben 100 Bewerbungen und am Ende fürs Probespiel kann man dann doch nur 20, 25 maximal einladen. So, wie schrift man, was ist das Problem sozusagen dieser Vorauswahl? Ist da nicht die Gefahr, dass man sagt, man kickt da jemanden raus, der vielleicht doch geeignet wäre?
Ja, das ist ein ganz starkes Problem, das auch so wahrgenommen wird. Also das ist nicht etwas, was wir jetzt in diesem Gespräch gerade erfinden oder gar ich jetzt irgendwie da einführe. Das ist etwas, was ganz stark wahrgenommen wird, dass man sehr oft das Gefühl hat, bei den Bewerberinnen, die eingeladen werden, sind viele dabei, die eigentlich aus unterschiedlichen Gründen gar nicht hätten kommen müssen, zu kommen brauchen, investieren in die Reise, investieren in Vorbereitung und dann auch die Zeit sozusagen beanspruchen der oft dann deutlichen Jurys. Also das sind manchmal 7, 9 Leute oder dann in späteren Stufen der Probespiele auch mehr, 20, 27 wie in New York. Also das hat diesen Eindruck hat man, haben Musikerinnen und Orchestermanagerinnen sehr oft, weil bislang die Vorauswahlverfahren halt auf nur bedingt tauglichen Plattformen oder bedingt tauglichen Aufnahmen und Einreichungen beruhen. Das eine ist, sind die Lebensläufe. Ein Lebenslauf, wenn ich den der Kommission oder der internen Orchesterjury einfach so übermittle, kommt extrem viel Bias. Ich sage Vorurteil ist ein bisschen ein starkes Wort, aber kommt da rein. Ich sehe, wo hat jemand studiert, wo den Abschluss gemacht, wo schon gespielt. Das ist fast unmöglich, das gleich zu beurteilen, wie ich habe in Cincinnati studiert oder in Juilliard. Ich habe an der Hanns Eisler, an der MDW meinen Master gemacht oder in einer kleineren Hochschule. Also da beginnt es schon, dass dann vielleicht falsche eingeladen oder eben nicht eingeladen werden. Die mühsamen Prozesse der Vorauswahl, in einem Raum zu sitzen, 400 habe ich öfters gehört, manchmal, also 200 ist ganz normal, solche Einreichungen anzuhören, die unterschiedlichste Audioqualität haben. Wie kann ich mich bei Nummer 132 noch an die Nummer 40 erinnern? Kann ich da zurück? Also all diese Dinge sind extrem aufwendig und schwierig. Die Anonymisierung ist komplex, die Aufteilung auf einzelne Jurymitglieder, wenn ich das will, das ist alles sehr, sehr mühsam und führt dann eben oft dazu, dass einerseits Leute nicht eingeladen werden, die vielleicht gerade von den Kompetenzen, die man wirklich sucht, also soziale Intelligenz, Anpassungsfähigkeit, etc., dass die nicht eingeladen werden und dass eben Leute kommen, wo man sich dann denkt, nach ein, zwei Minuten, warum machst du das? Warum bist du hier?
Ja, aber ist das nicht auch ein Problem für die Orchester selbst, dass sie gar nicht wissen, wen sie suchen? Also ich habe immer den Eindruck, eine Stelle bei den großen Orchestern, zweite Violine Tutti wird immer noch so ausgeschrieben, wie sie vor 50 oder vor 60 Jahren ausgeschrieben worden ist. Also
Ja, und beginnt mit einem Mozart-Konzert.
genau. Also, was ist da so Ihre Beobachtung? Ist das, wissen die Orchester inzwischen mehr, wen sie suchen? Also muss der nur wirklich die zweite Geige, verkaufte Braut, dann da die Stelle perfekt spielen und ist er drin oder sie?
Ich glaube schon, dass die Orchester es zum großen Teil mehr wissen, spätestens dann, wenn die falschen Leute kommen und vorspielen. Aber das Problem liegt da auch in der Kommunikation. Es liegt darin, dass immer noch, wenn man sich die Ausschreibungen anschaut, die sind sehr standardisiert. Das heißt, suchen zweite Geige Tutti, ja. Und den Rest kannst du dir selber zusammenreimen. Was ist unser Haupt? Also das kann man dann schon recherchieren. Natürlich, das ist auch eine Bringschuld. Entschuldige, eine Hohlschuld der Bewerberinnen, dass man sich ein bisschen schlau macht über das Orchester. Aber auf der anderen Seite, ja, um ein gutes Zusammenpassen von Kandidatin und Orchester zu ermöglichen, braucht es beides. Braucht es eben auch vom Orchester viel mehr Kommunikation, was man wirklich erwartet. Nicht nur jetzt von der Position, da beginnt es schon mal, natürlich, sondern auch, will man, dass die Leute bei Education-Projekten, bei Sonderprojekten, bei Community-Sachen mitmachen? Also viel mehr beschreiben, viel mehr klar machen, was man wirklich sucht, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja.
Wir haben schon ein Stück weit drüber gesprochen, Unterschiede USA, Europa. Aber wie ist das, wie erleben Sie das zwischen den großen international renommierten Orchestern, also jetzt New York Phil haben wir schon genannt, oder eben auch Konzertgebouw Wiener Philharmonie, also wirklich die ganzen großen Orchester in Bezug auf den Klang? Also es gibt ja nach wie vor, also wir können jetzt lange darüber sprechen, gibt es einen deutschen Klang? Gibt es, also ich glaube schon, es gibt einen deutschen Klang, aber das ist eine Glaubensfrage. Es gibt auch einen spezifischen amerikanischen Klang, wenn man sich so Philadelphia Orchester alte Aufnahmen anhört, liegt vielleicht auch an der suboptimalen Aufnahmetechnik oder CBS oder whatever, dann merkt man schon, das klingt anders und das ist ein anderes, das ist eine andere Orchestersprache, also da ist ja was dran so. Und jetzt gibt es ja die Diktion, die sagt, naja, weil die Bewerber immer internationaler werden, weil es eben nicht mehr der Professor ist, der vom Konservatorium seine Schüler ins Orchester reinbringt, deswegen werden diese Klangspezifika nicht mehr so erhalten. Also gibt es auch in Bezug auf eine Klangvorstellung, so eine bestimmte Rekrutierungsart, dass man sagt, naja, wenn der von der und der Hochschule, von dem und dem Professor kommt, dann müssen wir den mal einladen, weil der entspricht womöglich unserem Klangideal. Gibt es sowas noch?
Ja, sicher, das gibt es ganz bestimmt noch. Und das ist ja auch hinterm Vorhang hörbar. Also da muss ich jetzt nicht mal, ich selbst bin kein professioneller Musiker, ich durfte bei ein paar Probespielen dabei sein und selbst ich, gut, ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre in dem Bereich unterwegs, aber trotzdem, selbst ich höre das dann schon auch. Jetzt mal abgesehen davon, dass es dann auch spezifische Instrumente gibt, die auch bestimmte Klangbilder unterstützen oder erzeugen. Ja, das ist sicher so, aber auf der anderen Seite ist, finde ich schon ganz wichtig auch, man kann ja auch Kandidatinnen, die von woanders her kommen, an ein solches Klangbild heranführen. Das ist ja, die spielen ja nicht vom ersten Moment an, vom ersten Tag dann perfekt oder perfekt in dieses Bild hinein. Und zum Zweiten lebt so ein Klangbild auch von Differenz. Es ist ein Kollektiv, aber es ist ein Kollektiv aus einzelnen Menschen. Es ist ein Kollektiv, aber ich brauche von 14 ersten Geigen immer auch den persönlichen Ausdruck der Musikerin, die da sitzt. Dann erst entsteht Leben im Klang. Dann erst fängt an diese Vibration. Ich habe jetzt gerade mir nochmal angehört, diesen wunderbaren Podcast von dem WDR-Posaunisten. Sie kennen das, diese herrlichen Geschichten, wo sie den Posaunenchor aus der vierte Satz Erste Brahms spielen. Es fängt erst an, richtig zu klingen, wenn es die unterschiedlichen Elemente gibt und die braucht. Also da ist es schon gut, wenn man auch die Leute dann international anhört und international reinholt, auch wenn die Differenzierung wichtig ist. Ich glaube, dass sie erst dann wirklich entsteht, wenn sie so bewusst gepflegt wird und nicht einfach nur in einer, wie soll ich sagen, fast bewusstlosen Tradition. Das ist nicht die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche, ja? Um Gustav Mahler zu zitieren. Und dieses Feuer ist auch international, das kommt auch von woanders her. Das ist auch die Herausforderung, ein Element zu integrieren, das dann auch noch das eigene bleibt.
Also es geht eigentlich mehr um die be richtige Beurteilung eines angemessenen Potenzials für das
Ja,
Orchester. Ne?
das glaube ich auch.
Also hat der oder die Musikerin das Potenzial, sich in dieses Klangbild dann reinzuentwickeln im weitesten
Ja,
Sinne.
ja.
Ja, vor diesen Hintergründen lassen Sie uns doch mal über Unison sprechen, für die Plattform, für die Sie verantwortlich sind. Mit welcher Vision haben Sie dieses Unternehmen gegründet und was war das Kernproblem, was sie dazu getrieben hat?
Naja, die Vision ist, all diese Schwierigkeiten zu lösen, die mit dem Prozess verbunden sind. Das ist die Vision. Es ist mir schon klar, dass es da viele Elemente gibt, die man mit einer technischen oder mit einer irgendwie Plattform sozusagen, es geht jetzt gar nicht nur immer um die Technik, sondern auch um den Ansatz, um die Betrachtungsweise. Da gibt es viele Elemente, die man damit nicht lösen kann. Das ist schon klar. Aber die Vision heißt, das Leben für alle leichter zu machen, für die Musikerinnen, die sich melden, fairer, indem man allen dieselben Voraussetzungen gibt, weniger Stress zu erzeugen oder den Stress rauszunehmen, ein bisschen besonders aus diesen Vorauswahlprozessen. Ich meine, 60% der Musikerinnen, das wissen Sie noch besser als ich, aus ihren Tätigkeiten, sagen ja selbst, dass sie Medikamente nehmen, zum Beispiel, bevor sie zu Probespielen gehen. Nicht? Ich verstehe das auch, aber da ist schon wichtig, daran zu arbeiten, dass Musikerinnen dabei zu helfen, wirklich chancenreiche Probespiele zu investieren. Und auf der anderen Seite auch den Orchestern das Leben so leichter zu machen, dem Management eine kompakte Plattform zu geben, den Jurys, den Musikerinnen, die Probespielaufnahmen bewerten, eine bequeme, sichere, angenehme App, in der sie abstimmen können und die Chancen für alle zu erhöhen, dass die Richtigen zusammenfinden. Das ist schon die Vision.
Es gibt ja mehrere Perspektiven, Sie haben sie eben schon angesprochen, also das Orchester, also Management, Orchester, Vorstand, Orchestermitglieder, das ist die eine Perspektive oder Multiperspektive und das andere dann die der Bewerberinnen. Und wie genau unterstützt Unison, also wie unterstützt Ihre Plattform die Orchester, ihren Auswahlprozess effizienter und gleichzeitig auch gerechter oder transparenter zu gestalten?
Ja, wir haben eh schon kurz angesprochen, dass damit man die wirklich richtigen zusammenbringt, braucht es auch viel mehr Informationen von einem Orchester. Das versuchen wir über die Plattform auch zu verbessern oder sie einzuladen, möglichst viel Information zu geben. Das andere ist, dass Unison, wenn jemand sich über Unison bewirbt, dann geht das nur über die App. Das heißt, man kann nicht irgendwelche Files hochladen. Wir schließen aus, dass jemand durch Investitionen in eine Studioaufnahme, durch die Bearbeitung dieser Aufnahme eine tolle, polierte Geschichte einschickt und jemand anders, der diese Ressourcen nicht hat, dann einen Nachteil daraus erwächst. Wir erzeugen ein wirkliches Level Playing Field, eine ausgeglichene Voraussetzungen. Dazu noch wird Unison sehr bald, das sehen Sie jetzt schon, Sie können die App ja runterladen, sich anschauen. Es wächst die Anzahl der Stellen, die wir da drinnen vorschlagen oder vorstellen. Es wird Unison sehr bald alle Stellen weltweit präsentieren. Das heißt, Musikerinnen haben auf einen Blick Stellen auf der ganzen Welt. Das klingt jetzt ein bisschen irre, aber der wichtige Punkt dahinter ist, wir sprechen sehr oft aus einer privilegierten Position. Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, große Städte, viele Orchester, große Hochschulen, wo sich Musikerinnen sofort austauschen können, wo es ganz klar ist, wo ist eine Stelle offen, wo Plattformen existieren, die das auch präsentieren. Global sieht das völlig anders aus. Wer in einem kleineren Konservatorium in Südamerika studiert, dann nach Europa geht, um sein Studium zu vollenden, der hat überhaupt keinen Connex mehr zu seiner früheren Geografie. Also da sowohl den Orchestern bessere Möglichkeiten geben, Kandidatinnen zu finden, als auch den Kandidaten immer mit dieser Welt verbunden zu sein, das ist noch ein ganz wichtiger weiterer Ansatz, der auch Zugänglichkeit verbessert.
Also Unison erstmal als weltweiter Stellenmarkt und Bewerberinnenplattform. Und wie sieht das denn jetzt aus? Ich habe mich auf Unison als Geigerin registriert und ich suche jetzt in Zentraleuropa. Also bleiben wir mal so in dem Bereich hier Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht noch angrenzende Benelux-Länder oder EU im weitesten Sinne, weil dann ist es auch mit der Arbeitserlaubnis nicht ganz so schwierig. Und ich habe mich jetzt bei Ihnen registriert und ich sehe, im Konzertgebäude eine erste Violine und ich habe auch einen Professor, der mir sagt, da musst du jetzt unbedingt hin. Was mache ich jetzt als nächstes?
Naja, wenn das Konzertgebäude Unison auch nützt, was wir hoffen, dass bald soweit sein wird, dann klicke ich auf Bewerbung und sehe von der Stelle, dass das Repertoire, das angefordert wird, das für die Aufnahme, das Orchester für die Aufnahme haben möchte. Klicke ich auf Record oder Aufnahme und nehme über mein Mobilgerät dieses Probespielrepertoire auf. Was wir machen ist, wir schalten aus alle die vielen Elemente, die den Ton in einem Mobilgerät beeinflussen. Das sind oft Limiter, wenn es zu laut wird. Das hebt den Klang an, wenn es zu leise ist. Das konzentriert sich voll auf die menschliche Sprache. Das schneidet Frequenzen ab. Das ist ein Wunder. Sie können am Fahrrad telefonieren. Das ist irre. Nur ist es das Gegenteil von dem, was man für Musik möchte. Und dann setzen wir die Aufnahmeparameter so, dass das Instrument am besten erfasst wird und auch, dass das eventuell verwendete Mikrofon am besten unterstützt wird. Sodass ich weiß, meine Aufnahme wird so gut sein wie alle anderen und sie wird auch besser sein, als es wäre, wenn ich mein Gerät nur so benutze. Dann garantieren wir, dass das in einem Durch aufgenommen ist. Ich habe nur zwei oder drei Möglichkeiten, je nachdem, wie viel das Orchester geben will, das Konzertgebäude, das aufzunehmen. Und dann muss ich mich für einen entscheiden und dann lade ich das hoch. Das heißt, wir bringen es in der Nähe von einem Probespiel, aber trotzdem bin ich zu Hause. Trotzdem suche ich mir aus, wann es ist. Trotzdem habe ich mich mit 80 anderen in einem kleinen Proberaum aufgewärmt. Trotzdem kann ich meine Situation optimieren und den Stress doch drastisch rausnehmen. Also das ist der Vorgang, der dann stattfindet.
Ja, und das Orchester kriegt dann quasi über die Plattform für die Stelle, die ausgeschrieben ist, alle eingehenden Videos und alle eingehenden Bewerbungen dann zu sehen. Ist das dann zu handeln? Also gehen wir jetzt mal von 100 Bewerbungen aus und ich habe jetzt also 100 Videos mit diesen Probespielstellen. Und dann setze ich die Kommission dran und guckt sich das durch.
Nein, das würde in sehr vielen Orchestern ist das nicht einfach so der nächste Schritt, sondern der erste Schritt ist, dass das Management sich mal anschaut, welche von denen sind wirklich sozusagen entsprechend den Bedingungen, die man gestellt hat. Und dann überlegt man sich, wenn es 100 sind oder 200 sind, wie teilt man diese Aufnahmen nun auf die Orchestermitglieder auf, die sich das anhören sollen. Dann entscheidet man, ist das anonymisiert oder nicht. Das heißt, bekommen die Jurymitglieder, die internen Jurymitglieder das Video zu sehen oder nur Audio. Und dann haben die Jurymitglieder eine ganz einfache App, in der sie auf einen Link klicken. Das sind die Bewerbungen, die sie zu beurteilen haben. Und sie können sich darauf verlassen. Die Qualität des Audios ist immer gleich, ist immer wirklich vergleichbar. Die Aufnahmen sind echt, die sind nicht bearbeitet. Also das heißt, sie von Kandidat zu Kandidat zu Kandidatin haben sie die ausgeglichenen Voraussetzungen. Und dann stimmen sie ab nach der Logik, die halt gewählt wurde. Ja, nein, vielleicht oder auch numerisch, 1 bis 10 musikalisch, 1 bis 10 technisch. Und diese Abstimmungen laufen wiederum beim Orchestermanagement zusammen, sodass man in Echtzeit immer sieht, wo stehen wir da. Und am Schluss gibt es ein Ranking, gibt es eine Reihenfolge der Kandidatinnen und dann entscheidet entweder die Kommission oder das Orchestermanagement oder einfach nur die Anzahl der Ja- und Nein-Stimmen, wer kommt in die nächste Runde. Und da begleitet Unison dann auch, aber der Fokus liegt zunächst einmal wirklich bei diesen Probespielverfahren, die wirklich effizient, bequem, sicher, transparent abzuwickeln.
Das ist jetzt das Thema Vorauswahl. Also wie komme ich quasi zur Liste derjenigen, die mir interessant erscheinen?
Genau,
Sind
das
das
ist dann
dann auch
auch.
die, die zum Probespiel nachher zum physischen Probespiel eingeladen werden?
Das kann der unmittelbar nächste Schritt sein. Das hängt ein bisschen von der Anzahl der Kandidatinnen ab. Es kann aber auch der nächste Schritt sein, nochmal eine Runde nur auf Basis der Aufnahme zu machen. So ist das in vielen Orchestern, vielen, aber doch in einigen, mit denen ich gesprochen habe, ist das ganz üblich. Wenn New York Phil 440 Bewerbungen für eine Geigenstelle bekommt oder die Wiener Philharmoniker, keine Ahnung, 280 für eine Flötenstelle, dann ist es schon so, dass die manchmal noch einen zweiten Schritt dann machen, um zu einer dann live für alle wirklich erträglich, aber sinnvollen Anzahl von Kandidatinnen zu kommen.
Und hilft Unison dann auch beim nächsten Schritt? Also man hat das Verfahren wie eben beschrieben durchlaufen und man hat jetzt, weiß ich nicht, 20 eingeladen, die 20 kommen auch. Also das ist ja immer nochmal so ein
Ja,
Punkt, man lädt ein
und
und
dann,
dann
genau.
gibt es da keine No-Show-Rate und so weiter. Also das ist nochmal ein weites Feld, dass das Orchester dann das alle organisiert hat und dann kommt nur die Hälfte
Ja.
der Kandidatinnen, was ja auch so ein Mirakel ist. Aber jetzt nehmen wir mal, da sind 10 jetzt wirklich zum Flöten Probespiel bei den Wiener Philharmonikern. Gibt es da auch noch Support von Ihnen, was Sie quasi dem Orchester dann an die Hand geben, um hier eine transparentere, gerechtere Auswahl zu machen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es das zunächst nur zu diesem Mirakel, dass so wenig kommen. Ja, das hat schon auch damit zu tun, und da wollen wir auch helfen. Das hat damit zu tun, dass durch das Internet und durch die Plattformen, die es da gibt, es so einfach geworden ist, sich mit einem Klick zu bewerben, sich die Leute dann überall bewerben, die Probespiele zum Teil gleichzeitig oder halt in sehr großer zeitlicher Nähe stattfinden und auch die finanziellen Mittel gar nicht vorhanden sind, zu 30 Probespielen zu fahren. Also sie entscheiden dann einfach recht kurzfristig, wohin sie fahren und fahren dann oft trotzdem zu den Falschen. Also falsch im Sinn von, wo die Chancen nicht groß sind. Wir wollen auch da helfen. Das ist jetzt ein kleines Element, das wir noch nicht besprochen haben. Wir wollen auch da helfen, indem wir eine Jurypool gebildet haben aus extrem erfahrenen Orchestermusikerinnen, wo ein Kandidat, eine Musikerin die Probespielaufnahme hinschicken kann, anonym, vollkommen neutral, ein Feedback bekommt. Wo ungefähr auf einer internationalen Skala stehst du? Hat es Sinn, dort oder dort hinzufahren? Und auch noch hilfreiches verbales Feedback, was kann ich daran verbessern? Also das ist ein ganz zentrales Element, das wir versuchen wollen, dort zu helfen, dass die richtigen Leute zu den richtigen Stellen fahren und dass wirklich die dann kommen, die man eingeladen hat. Jetzt, was die weitere Begleitung im Prozess betrifft, da ist unsere Idealvorstellung ist, dass die Kommission, die dann dort sitzt, vor dem Vorhang oder vor dem Paravent, sind dann 9 Leute, dass die auch Unison in der App benutzen und dadurch die Abstimmungsverfahren auch noch einmal sicherer, stabiler werden. Heutzutage ist es so, dass das mit Papier gemacht wird. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Kommission von 20 oder 21 Leuten und habe 60 Kandidatinnen. Jetzt rechnen Sie das mal hoch. Das sind 1200 Zettel, die diese Bewertungen haben, nur von einer Runde. Die müssen zusammengesammelt werden, die müssen eingetragen werden, manuell, dann in irgendeinem Excel-File. Da ist dann oft jemand von der Gewerkschaft dabei, um den Leuten über die Schulter zu schauen, ob das wirklich transparent und sicher gemacht wird. Also all diese Verfahren können deutlich vereinfacht werden, effizienter gemacht werden, wenn auch die Platte, also Unison, auch in den Live-Probespielen verwendet wird. Jetzt dazu noch gibt es dann auf Knopfdruck eine hundertprozentige Dokumentation des ganzen Verfahrens. Weil das passiert schon auch immer mal wieder, dass sich Leute beschweren, da ist irgendwas nicht sauber gelaufen und so, ja. Also auch das wird ausgeschlossen.
Und dann Probespiel ist durch. Gibt es dann quasi ein finales Ranking in der App, wo man sagt, also nach der Auswertung sozusagen dieses Prozesses sind dann eben Kandidat 1, 2, 3 quasi sind gerankt. Und gibt es denn dafür Kriterien? Denn das ist ja der Entscheidende. Also das eine ist ja quasi dieses Subjektive, die Mitglieder der Kommission sagen, Mensch, der hat mir besonders gut gefallen, das und das. Also dieses sehr Subjektive der einzelnen Kommissionsmitglieder. Aber gibt es denn auch so ein Scoring von 1 bis 10, also dass man das jetzt noch weiter differenziert, dass man sagt, also Technik 1 bis 10 oder eben Tongebung, Flexibilität, also sehr viele, der Versuch sozusagen, das nochmal zu objektivieren, ist das auch in so einer App dann möglich?
Ja, das ist nicht nur möglich, es ist schon dort. Es sind alle herzlich eingeladen, das zu benutzen. Da gibt es ein paar Themen dahinter. Das eine ist, es gibt Orchester, die sind total dazu übergegangen, die Übernahme in die nächste Runde ausschließlich nach mathematischen Kriterien der Ja-Nein-Vielleicht-Stimmen zu organisieren. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Warum? Weil in den Diskussionen halt auch wieder Dinge entstehen wie ein Seniores-Orchestermitglied, deren oder dessen Stimme mehr Gewicht hat, stimmt für eine Kandidatin und die Jüngeren halten sich dann zurück, sagen, da stimmen wir jetzt nicht dagegen. Ja? Auch wenn sie eigentlich jemand anderen lieber hätten. Also in diesen Diskussionen kommt wieder sehr viel hinein, was man dann letztlich eigentlich nicht gern hat, wenn man sagt, es ist transparent und offen und wirklich fair. Und was die numerischen Abstimmungsverfahren betrifft, ein großes, sehr bedeutendes, sehr berühmtes Orchester zum Beispiel kämpft mit der Tatsache, dass sie dieses numerische Verfahren einsetzen müssen durch die Probespielordnung der entsprechenden Institutionen. Und dass dann Orchestermitglieder bei 150 Bewerbungen einfach nur mit 0 oder 10 stimmen. Quasi auf Ja und Nein zurückgeht, nicht? Weil es fast unmenschlich ist, dann dort noch numerisch zu agieren. Also die Plattform bietet das alles. Der wichtige Punkt ist, das Orchester und die Musikerinnen selbst entscheiden von Runde zu Runde, von Probespiel zu Probespiel. Wenn sich nur 12 Kandidatinnen bewerben, ja, warum nicht dann nach 5 Kriterien von 1 bis 10 bewerten? Unison ma macht das, bietet euch das an, klick hier und die Bewertung erfolgt so. Und dann geben wir dir ein Ranking nach dieser Methode. Wenn es nur Ja und Nein ist, geben wir dir ein Ranking nach der anderen Methode. Und dann gibt es ein wichtiger Punkt ist, wie übernimmt man dann, wie Sie gesagt haben, wie übernimmt man dann die Kandidatinnen aus diesen Vorrunden in die Einladung? Das geschieht in Unison jetzt noch durch ein wirkliches Klick in ein Kästchen. Ja, also ich habe das Ranking, ich kann sagen, 1 bis 50 werden eingeladen und 51 bis 200 nicht. Aber trotzdem muss ich es als Orchestermanagement oder Jurypräsidentin entscheiden. Andere Orchester sind dazu übergegangen, auch dieses Element noch rauszunehmen und auch das rein mathematisch zu machen.
Das ist ja spannend.
Ja.
Gibt es denn schon erste messbare Erfahrungen oder Ergebnisse, Erfahrungswerte aus der Praxis, die zeigen, wie sich Ihre Lösung auf die Qualität und den Ablauf dieser Auswahlentscheidung auswirken?
Ja, das gibt's schon. Wir haben zwar erst ganz vor kurzem gelauncht, also kurz vor Weihnachten mit dem Cincinnati Symphony und dann mit dem Styriate Festival Orchester. Für mich besonders unterhaltsam, weil ich ja dort selbst vor fast 40 Jahren das Festival geleitet habe. Cincinnati sagt, dadurch, dass es die Möglichkeit gab oder dadurch, dass sogar alle mussten, sich über Aufnahmen zu bewerben, haben Sie ein viel breiteres Kandidatinnenfeld gehabt, auch geografisch viel breiter. Das heißt, es waren mehr einige, ziemlich einige aus Kalifornien, was weit entfernt ist von Cincinnati, einige aus England, UK und aus dem ganzen USA ein breiteres Feld, als sie für eine Vorrunde je sonst gehabt hätten, weil die Leute diese Reisen nicht auf sich nehmen würden. Also allein schon das. Dann hat sich daraus gezeigt, dass das Bewerberfeld insgesamt das Niveau höher war. Für Cincinnati, das war eine interessante Stelle, wir haben mittlerweile zwei Stellen abgewickelt, eine Fellowship und eine zweite Trompete. Das heißt, das Niveau insgesamt war höher und sie konnten aus einem Pool wählen, von dem sie von vornherein besser wussten, wer geeignet ist. Das heißt, sie hatten den ganz starken Eindruck bei beiden Stellen, die wir abgewickelt haben, dass sie mehr von den wirklich passenden Kandidaten eingeladen haben. Also das war ein ganz wichtiges Element, dass sie, also einerseits der breitere geografisches Feld von Kandidatinnen, andererseits höherer Level und dann auch das Vorauswahlverfahren effizienter und angenehmer, weshalb sie dann sofort auch gesagt haben, wir hüpfen jetzt gleich in die nächste Stelle auch hinein. Und damit zwei von den wirklich wichtigen Aspekten beantwortet haben. Es gibt noch einen, den will ich nur kurz anfügen, dass in Unison es auch die Möglichkeit gibt, Interviews nachzufragen, weil wir vorher schon gesagt haben, welche Kompetenzen zählen eigentlich wirklich für die Orchester. Und da arbeiten wir dran. Ich verstehe, dass da eine Skepsis herrscht, weil dann weiß ich ja, wer spricht. Ich weiß, ist es Mann oder Frau. Ich weiß ja, ist es schwarz oder weiß oder asiatischer Background. In den USA wird das viel offener diskutiert. Da sagt man einfach Black. Ich weiß, dass es bei uns immer ein bisschen schwierig ist, aber ich nehme jetzt diesen Diskurs von den USA hier rüber. Wir bieten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die haben wir gemeinsam mit der Katrin Bellmann entwickelt, oder auch eigene Fragen zu stellen. Und wir transkribieren das und wir fassen das zusammen, sodass man auch dieses Element schon verwenden könnte, wenn man möchte. Das hat jetzt noch niemand getan, aber ich glaube, das wird in der Zukunft sehr viel stärker sein.
So, für alle Orchestermitglieder, Orchestervorstände und Orchestermanager, die Sie bis zu diesem Zeitpunkt zugehört haben, was kostet die Nutzung von Unison für ein Orchester und was kostet es für den Musiker? Weil am Ende geht es ja auch um Geld für das Verfahren.
Also für Musikerinnen wird Unison immer frei bleiben. Das ist ganz wichtig. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Also gerade in den USA müssen Musikerinnen immer bezahlen für Bewerbungen. Also das ist, ob die Orchester dann auch noch eine Sicherheitsleistung verlangen, wenn jemand nicht kommt, das ist den Orchestern überlassen. Aber für uns als Plattform wird es für Musikerinnen immer frei bleiben. Für Orchester. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich nicht leicht, weil sich in den unterschiedlichen, wenn man weltweit das betrachtet, sich das unterschiedlich ganz regional ganz unterschiedlich darstellt. Es wird jedenfalls viel billiger sein als alles, was man sich erspart durch die Effizienz und dadurch, dass die Hälfte der Kandidatinnen nur kommt, und zwar die richtigen. Wir sind gerade dabei, das auszuarbeiten. In Europa wird es sicher ein Modell geben, das sich orientiert an der Anzahl der Probespiele. Das heißt, dass man pro Probespiel ein bestimmtes Budget sich nehmen wird und an der Tiefe der Leistung, die man bucht. Und wir denken uns schon, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, so ein bisschen eine Art Abo zu haben. Jetzt unser Bild davon ist probespielmäßig grob 400, 500 € inklusive der Bewerbung und so weiter und so fort. Das ist mal so ein Richtwert und vielleicht eine Art Basis-Abo, aber im niedrigen, einstelligen Tausenderbereich. Also keine Ahnung, 1.000 oder 3.000 € so irgendwas in der Art. Aber das wird sich jetzt erst langsam entwickeln. Aber das ist ungefähr die Dimension.
Ja, das hört sich spannend an und viele, die bis hierhin zugehört haben, die können jetzt sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus. Herr
Absolut.
Liedermann,
Ausprobieren geht ganz schnell.
genau, weil die App ist ja überall auch erhältlich und dann kann man schon mal so ein bisschen das Look and Feel sozusagen mal ausprobieren. Wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs. Und normalerweise frage ich hier immer nach einem Musiker- oder Dirigentinnenwitz. Jetzt sind Sie weder Musiker noch Dirigent. Manchmal reicht auch eine kleine Anekdote. Sie haben ja so schon ein paar eingestreut. Aber ich war vor ein paar Wochen auf dem Tuned-Ideen-Festival der Bundeskulturstiftung in Bochum. Und mit dem schönen Titel Neue Perspektiven für die Klassik, also da passt auch unser Gespräch heute so ein bisschen rein. Und dann gab es ein wunderbares Kartenspiel mit 30 Fragen, um ins Gespräch zu kommen. Und ich habe aus diesen 30 Karten, weil passen natürlich nicht alle jetzt, so was macht dein Publikum oder so, das passt jetzt hier nicht ganz, ich habe mir mal rausgenommen. Aber ich habe jetzt hier ein paar ausgewählt. Ich mische jetzt einfach mal hier. Und ich ziehe jetzt einfach mal hier vom Stapel, wie man das so macht, die oberste Frage, und dann bin ich mal gespannt. Warum muss sich klassische Musik wandeln?
Naja, muss sie das? Ist die erste Frage. Und die zweite, natürlich tut sie das, ohne dass sie irgendwas muss, weil sich ja die Menschen wandeln, die sie machen, und weil sich die Menschen wandeln, die sie hören. Also insofern ist das ein Prozess, der ohnehin stattfindet, ob wir damit was zu tun haben wollen oder nicht. Ich glaube, für mich ist etwas wichtig, dass wir alle in vielen Bereichen mutiger werden und uns durchaus auch als die auf der produzierenden Seite stehen, viel stärker auch verlassen auf die vielen Menschen, die uns zuhören oder die das auch konsumieren, sozusagen auf der Konsumentenseite. Ich will eine kleine Anekdote jetzt von letzter Woche in London. London Philharmonic Orchestra, Ed Gardner, der neue Musikchef, ein slawisches Programm, der Josef Spacek spielt Martinu Violinkonzert, irrsinnig, also virtuos, laut, romantisch und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine Zugabe. Und er kommt raus und spielt Humoreske von Dvorak mit dem Konzertmeister und Stimmführer Bratsche, Stimmführer Cello. In einer Intimität, in einem Vertrauen, auch auf das Publikum in der riesigen Royal Festival Hall, dass man das machen kann, dass man nicht immer die Virtuosität raushängen lassen soll, sondern Emotion ganz woanders auch entstehen kann. Das war so ein derartig wunderbarer Moment, dass den Leuten wirklich der Mund offen stehen geblieben ist. Und dieses Vertrauen, diese Rücksichtslosigkeit, die haben wir viel zu wenig, finde ich. Und da ist eine Wandlung schon notwendig, dass wir nicht immer quasi dasselbe machen, dass der jetzt eine Paganini-Caprice spielt oder frag mich nicht irgendwas, Erwartungen erfüllen, von denen wir glauben, dass sie existieren, anstatt auch den Mut und das Vertrauen zu haben, dass man Neues und ganz anderes probieren kann. Das muss nicht immer neue Musik sein, das kann auch ein ganz anderer Umgang mit dem sein, was wir sind.
Ja, und zum guten Schluss, was wünschen Sie sich für die zukünftige Entwicklung der Auswahlprozesse für Orchester, wenn Sie auf die kommenden Jahre schauen? Jetzt sagen Sie nicht, alle sollen Unison nutzen.
Naja, also
Das wäre schön, ja.
da würde ich mich jetzt nicht dagegen wehren. Nein, aber was jetzt, Spaß beiseite, aber was ich mir wünsche, ist, dass der ganze Prozess viel stärker vom Ausschließen zum Einladen wird. Auf Italienisch heißen die Vorrunden sogar Eliminatoria. Also du wirst eingeladen, um ausgeschlossen zu werden. Ich meine, also das zeigt schon etwas von der Haltung. Und dass es für die Musikerinnen vom Stress und vom Druck wird zum gern hinfahren, weil man das Vertrauen hat, dass das die richtige Stelle ist. Und fürs Orchestermanagement und für die Musikerinnen, die damit beschäftigt sind, dass es von der Panik, um Gottes Willen, schon wieder ein Probespiel, zu einem schönen Ereignis wird, wo man Zeit hat, wo man sich einlassen kann, wo man das Vertrauen hat, dass das eine gute Entscheidung wird. die wir mit so einer Technik unterstützen. Und das ist für uns ganz wichtig von Anfang an gewesen, dass die Technik, die wir anbieten, nie wichtig ist, nie sichtbar wird. Dass die vollkommen selbstverständlich ist, dass man sich nicht damit beschäftigen muss. So wie Technik im optimalen Sinn immer höchste Technologie, aber so eingesetzt, dass sie uns vollkommen selbstverständlich hilft und unterstützt.
Ja, eine schöne Vision zum Schluss. Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Christopher Wiedauer von unison.com.